Wir wollen heute Abend mit unserer Betrachtung auch weiter fortfahren. Und heute wollen wir in die Seligpreisungen auch eintauchen. Und das wird heute jetzt der erste Teil auch sein. Und wie bereits auch das letzte Mal angekündigt, finden wir die Seligpreisungen auch im Matthäusevangelium und auch im Lukasevangelium. Wir haben ja das letzte Mal auch die äußeren Umstände der Bergpredigt betrachtet, wie davor der Herr Jesus die 12 Jünger auf den Berg gerufen hat, wie er sie auserwählt hat, wie er dann runterkommt mit ihnen und dann auf der Ebene viel Volks auch ihm entgegenkam und wie er viele Wunder und Zeichen auch unter ihnen getan hat. Und dann heißt es, ist er wieder den Berg hoch auch gestiegen und hat sich hingesetzt und hat seinen Mund auch aufgetan. Und jetzt kommen eben die Aussagen, die wir auch als Seligpreisungen aus der Schrift auch kennen. Und wir wollen jetzt in die erste Seligpreisung in Vers 3, in Matthäus 5, in Vers 3 auch eintauchen. Da heißt es so, glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und im Lukasevangelium ist es etwas anders geschrieben und es heißt hier, und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Nun zum einen, was wir festhalten wollen, dass der Herr Jesus zu den Jüngern sprach. Es sind hier nicht unbedingt jetzt nur die 12 Jünger gemeint, sondern wir haben ja das letzte Mal betrachtet, das waren die 12 und dann heißt es die Menge der Jünger und viel Volks. Ja? So drei Gruppen werden auch da beschrieben, aber jetzt wendet sich der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Und wir wollen zuerst mal anschauen, es ist ja sehr bezeichnend, dass alle Seligpreisungen ja mit dem gleichen Wort auch beginnen. Glückselig sind, heißt es jetzt in der Luther 21. Und es ist auch interessant, dass in der griechischen Sprache, in der ja das Neue Testament geschrieben wurde, dass diese Wörter dort überhaupt nicht drinstehen. Das war für mich jetzt in der Vorbereitung auch irgendwie neu. Und für uns einfach zum Verständnis des Satzbaus hat man das in der deutschen Sprache auch hinzugefügt. Was wir aber grundsätzlich mit all den Übersetzungen auch berücksichtigen müssen, der Herr Jesus hat ja damals in Aramäisch gesprochen. Das haben alle Juden damals in Aramäisch miteinander gesprochen. Und das Neue Testament wurde damals ja in Griechisch verfasst. Ja, das heißt, wir haben hier schon vom Aramäischen ins Griechische, musste das Ganze, ich sage mal, richtig ja übersetzt werden. Und im Aramäischen, in dem Sinne gibt es durchaus hier ein Wort, und zwar wir kennen es, denke ich, an einigen Stellen auch der Bibel, und zwar wie wir es in Psalm 1, Vers 1 auch kennen, da heißt es, wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter auch sitzen. Das heißt, diese Aussage jetzt im Hebräischen, ja, das, wo das Alte Testament auch geschrieben wurde, das kommt sehr oft vor. Das heißt, wohl dem Mann oder wohl denen, können wir sagen. Und so können wir auch hier eigentlich den Vergleich, was für uns glückselig sind, das können wir auch wohl denen auch übersetzen. Die alte Luther-Übersetzung sagt ja einfach selig sind. Ja? Dieses Glück, das erste Wort fehlt ja dort auch. Aber die Frage ist ja für uns, was möchte eigentlich der Herr Jesus damit ausdrücken? Und wenn wir hier tatsächlich in die Tiefe gehen, dann muss ich sagen, mich fordern die Verse heraus, weil sie sind nicht ganz so leicht verständlich. Ja? Das ist nicht einfach eine Geschichte, die wir jetzt hier haben, die beschrieben wird, sondern wir müssen hier schon in die Tiefe auch reingehen. Wenn wir so über die Seligpreisungen auch durchgehen, dann möchte eigentlich der Herr Jesus uns im Prinzip nicht in der Zukunft etwas, einen gewissen Segen, ja, eine gewisse Glückseligkeit den Jüngern verheißen, ja, wenn sie vielleicht so oder so leben, sondern wir sprechen hier tatsächlich ja von der Gegenwart auch. Glückselig sind, die geistlich arm sind zum Beispiel, ja, das ist ja alles in der Gegenwartsform ja beschrieben. Und darum können wir sagen, glückselig möchte der Herr Jesus sagen, seid ihr Nachfolger, seid ihr Jünger, seid ihr Christen, dass ihr einfach ja, Heil und Erlösung erfahren habt. Wir können sagen, glückselig seid ihr, dass ihr Jesus nachfolgen könnt, dass ihr mir nachfolgen könnt, ja, würde Christus auch so sagen. Sprich, der Herr Jesus wollte zum Ausdruck bringen, es ist etwas ganz Besonderes. Ihr könnt es vielleicht noch nicht so richtig begreifen, aber es ist eine Glückseligkeit, ja, die ihr vielleicht noch nicht so richtig einschätzen auch könnt. Und wenn wir diesen Gedanken nehmen, dann müssen wir sagen, das Gegenteil von glücklich sein ist ja ein Zustand, wo wir beschwert sind, ja, der uns runterzieht. Und so können wir sagen, so hat sich Christus das Gottdienen, die Nachfolge nicht vorgestellt, ja, dass wir trübsinnig sind, dass es eine schwere Last ist, sondern der Herr Jesus möchte uns sagen mit den Seligpreisungen, glückselig seid ihr. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Selber das Wort selig heißt jetzt im Griechischen Makarios. Und ich habe mal etwas gelesen, das für mich irgendwie so einleuchtend auch war. Und zwar, die Griechen beschreiben die Insel Zypern als die Insel der Glücklichen. Es ist sehr interessant, warum sie das eigentlich so auch beschrieben haben, oder die glückliche Insel. Ja, weil sie eben davon völlig überzeugt waren, die war so schön gewesen. Das heißt, sie war fruchtbar gewesen. Dort gab es Bodenschätze. Man konnte alles anpflanzen, ist alles gut auch gewachsen. Und sie kommen zu dem Entschluss, ein glücklicheres Leben gibt es eigentlich nirgends. Also wir haben hier alles und darum die glückliche Insel auch. Da hat einfach alles gepasst. Das Klima war günstig, die Vegetation, also alle Voraussetzungen für ein glückliches auch Leben. Und so ist eigentlich diese Bedeutung, jetzt im Griechischen des Wortes Makarios, wir können so sagen, das ist eine innerliche Freudigkeit, eine innere Gelassenheit auch. Ja? Man ruht in dem Sinne, weil man etwas hat, was niemand einem in dem Sinne auch nehmen kann. Und dieses Wort, es beschreibt auch mehr so, dass dieses Glück, diese Seligkeit da ist, fortdauernd ist, unabhängig von den Umständen des Lebens. Ob die Sonne scheint oder ob Regen da ist, in Zypern sind ja alle glücklich. Ja? So können wir das vielleicht auf den Punkt auch bringen. Wenn wir, ich sag mal so, in unser natürliches Leben reinschauen, dann sind doch wahrscheinlich die meisten Menschen, sie verbinden mit diesem Wort glücklich sein, glaube ich, etwas ganz, ganz anderes. Ja? Vielleicht können wir einfach mal zusammentragen, wann sind die Menschen glücklich? Was würdet ihr sagen? Wenn sie zufrieden sind, okay. Vielleicht lauter? Freudig. Wenn sie freudig sind, okay.
Gesund.
Wenn sie gesund sind, ja. Genau, wenn sie gesund sind, ist auch, ja. Was können wir noch sagen? Genau, wenn man etwas geschenkt bekommt. Ich denke, die meisten Menschen, die ja, eben die weltliche Gesinnung haben, sie finden die Erfüllung in ihrem Leben tatsächlich darin, wenn sie in gewisser Weise etwas erreichen. Ja? Das heißt, wenn jemand reich wird, dann, oh, schauen wir, Mensch, das ist aber, der hat es so etwas gebracht. Ja? Oder in der heutigen Zeit, was die Influencer anbelangt, da sagt man, wow, der hat hier einen ganz großen Reichweitenkreis, der hat jetzt 100.000 Abonnenten. Da sagen wir, das ist etwas Besonderes. Ja? Das heißt, wir definieren Menschen tatsächlich und meinen, dass sie dann etwas Besonderes sind, dass sie glücklich sind, mehr in diese Richtung, dass sie etwas erreicht haben in ihrem Leben. Und wann ist ein Kind glücklich? Wenn es ihre Süßigkeiten bekommt, ja, ist doch so. Wenn es Eis oder sonst wird, dann ist das Kind völlig glücklich auch. Und wir merken, das sind alles äußere Dinge, ja, äußere Dinge, die uns in gewisser Weise eine gewisse Freude auch geben. Aber wisst ihr, der Herr Jesus, er wollte viel, viel weiter gehen. Er wollte eigentlich sagen, wahre Freude, wahre Glückseligkeit ist tatsächlich nur in Christus, ja, in der Gemeinschaft mit ihm auch zu suchen. Völlig unabhängig, ob wir in dieser Welt es zu Reichtum, zu Ansehen bringen. Das Wichtigste ist, dass wir in dieser Beziehung zu Christus auch stehen. Habe ich ein bisschen zu früh, Entschuldigung. In unserem Vers, glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Werden wir jetzt wahrscheinlich überrascht sein, das ist jetzt ja die erste Seligpreisung, die wir haben, dass auf einmal die Glückseligkeit, sie wird verbunden, in Bezug gebracht mit dem Armsein. Und diese Aussage, sie fordert uns einfach auch heraus. Und da wollen wir jetzt wieder etwas auch in die Tiefe auch reingehen. Und zwar im Griechischen gibt es zwei Bedeutungen für das Wort arm. Es ist einmal der Gedanke Ptochos, was hier eigentlich bei uns in diesem Vers von Bedeutung ist. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung, und zwar das Wort Penes. Und zwar unter Penes wird verstanden jemand, der seinen Lebensunterhalt verdient, ja, und einfach von diesem Lebensunterhalt auch lebt. Also der ist nicht reich, sondern er lebt sozusagen von der Hand in den Mund, ja. Wenn er etwas braucht in dem Sinne zum Leben, dann muss er erstmal arbeiten gehen und dann bekommt er etwas und kann davon dann sich auch Lebensmittel auch kaufen. Ptochos bedeutet aber noch viel, viel mehr. Und zwar, hier wird eigentlich mehr die völlige oder regelrechte Armut beschrieben. Und das ist sehr interessant, ja. Also wenn ein Mensch keinen Überfluss kennt, wenn er gerade so von der Hand in den Mund lebt, dann heißt es Penes. Und wem aber alles fehlt, das würde Ptochos heißen. Und in unserem Vers ist genau dieses Wort Ptochos erwähnt. Und die Frage ist, jetzt wird es ja nochmal für uns irgendwie erstaunlicher, ja? Wie kann eigentlich derjenige glückselig sein, dem eigentlich alles fehlt? Der kann sich nicht mal selber irgendwie bedienen, ja, auf die Arbeit gehen und seine Bedürfnisse stillen, sondern Ptochos ist ein Zustand, wo man wirklich absolut auch arm ist. Und jetzt wollen wir in die hebräische oder aramäische Sprache auch reingehen. Und dort wird das Wort arm ja, in vier Zuständen, kann man sagen, beschrieben. Zum einen, wenn jemand einfach arm ist. Der zweite Zustand ist ein Mensch, der ohne Einfluss, ohne Macht, ohne Hilfe, ohne Ansehen ist, weil er eben arm ist. Also wenn Ansehen der Person, ja, betrieben wird und wenn jemand keine Stellung hat, dann ist er, wie man so sagt, dann arm dran. Eine weitere Bedeutung ist noch, jemand, der von Menschen unterdrückt und mit Füßen getreten wird, weil er keinen Einfluss hat, zum Beispiel in der Gesellschaft. Ja? Jemand, der hat ja nichts zu sagen und somit übergeht man ihn, achtet nicht auf seine vielleicht Aussagen, auf seine Meinung. Der Mensch, der ist einfach arm dran. Und die vierte Bedeutung heißt, da wird jemand beschrieben, wer ohne alle irdischen Hilfsmittel dasteht und ausschließlich auf Gott vertraut. Und wir können jetzt zusammenfassen, so im Hebräischen meint hier mehr Gott diesen Gedanken, es sind Menschen, die völlig hilflos sind, ja? Die selber ihre Situation überhaupt nicht verändern können, die aber in der völligen Abhängigkeit, in völligem Vertrauen zu Gott auch leben. Wir haben in der Schrift einige Aussagen, zum Beispiel Psalm 34, Vers 7. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Oder Psalm 107, Vers 41. Und schützte den Armen vor Elend und vermehrte sein Geschlecht wie eine Herde. Also hier ist immer der Gedanke, dass jemand elend dran ist oder dass er arm dran ist und Gott nimmt sich dieses Menschen wirklich an. Gott ist es nicht egal, sondern er achtet auch darauf. Und wenn wir jetzt die beiden Bedeutungen jetzt von dem Griechischen und von dem Hebräischen auch zusammennehmen und was würde dann glückselig sind, die geistlich arm sind, bedeuten. Wir können vielleicht so sagen, glückselig, wer sich seiner völligen Hilflosigkeit bewusst ist und in allem Gott vertraut. Das sind zwei Seiten. Einerseits die völlige Hilflosigkeit, dass ich selber nichts verändern kann, aber ich vertraue Gott auch von ganzem Herzen. Und meine Lieben, wenn wir uns hier wirklich hineindenken, klingt es irgendwie negativ? wenn wir hier wirklich in die Tiefe reingehen, dann sind eigentlich zwei ganz, ganz tiefe Wahrheiten da auch drin. Wisst ihr, zum einen, man ist sich doch dessen völlig bewusst, dass all das Materielle, was uns umgibt, das macht einen nicht glücklich. Ja, das ist wirklich eine, wie soll ich sagen, eine große Erkenntnis für einen persönlich, dass diese äußeren Dinge einen kurzfristig irgendwie die Freude geben, aber schlussendlich nie diese tiefen Frieden, diese Glückseligkeit für die Seele auch geben können. Und man ist sich dessen auch völlig bewusst, weil man erkannt hat, wir können unser Leben, unsere Sicherheiten in dem Sinne nicht auf das Materielle auch stützen. Weil schlussendlich gehen wir alle von dieser Erde und es gibt ja diese Aussage, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja? Wir werden nichts einmal mitnehmen auch von dieser Erde. Und der zweite Gedanke ist, wenn wir verstanden haben, auch wenn wir hier so völlig hilflos sind, dass wir aber Gott haben dürfen. Und wenn wir ihm vertrauen dürfen, ja, unserem himmlischen Vater, das ist doch etwas ganz, ganz Besonderes. Also Gott möchte unsere Hilfe sein. Gott möchte unsere Zuversicht sein. Gott möchte derjenige sein, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ihm kommen sollen. Das ist eigentlich der Gedanke, der hier schlussendlich auch drin ist. Wenn wir vielleicht flüchtig nochmal drüber lesen, dann scheint es so, dass der Herr Jesus irgendwie die natürliche Armut irgendwie hochhebt oder preisen möchte. Ja? Das ist aber überhaupt nicht der Fall, weil hier sprechen wir wirklich von geistlichen Dingen. Also wenn Menschen in dem Sinne aus eigenem Trieb, sage ich mal, vielleicht faul sind, nicht sorgen, ja, für die Familie, für sich selber und dann in tiefster Armut auch leben, das ehrt niemals Gott, ja, niemals. Also nicht, dass jemand meint, wenn ich, Hauptsache, dass ich arm bin und dann werde ich schon glücklich werden. Das hat Jesus hier nicht gemeint, ja, sondern es geht einfach darum, dass wir persönlich unsere Hilflosigkeit erkennen und auf der anderen Seite unser Vertrauen ganz auf Gott auch setzen. Dann kommen wir zu dem Gedanken hier, glückselig sind, die geistlich arm sind. Und das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Der Herr Jesus, er spricht ja jetzt zu den Jüngern. Ich meine, ich habe bei mir bloß so gedacht, ein Mensch, der in Sünde lebt, der ist ja sowieso arm. Ja? Der hat ja überhaupt nichts, was er Gott bringen kann. Christus hat alles für ihn getan. Es ist reine Gnade, dass ein Mensch Heil, Erlösung bekommt. Der Mensch von sich kann überhaupt nichts vorweisen. Aber hier spricht der Herr Jesus doch zu seinen Jüngern. Und warum sagt er dann, glückselig sind, die geistlich arm sind? Ist ja nicht mehr dieser Gedanke, dass wir als Jünger, als Nachfolger diesen Hunger, diesen Durst haben sollen, ja? Dass wir immer so in dieser Art zu Gott kommen und sagen, Herr, öffne mir das Wort, zeige mir noch mehr. Und ich denke, es ist überhaupt auch keine Schande für uns, wenn wir beim Bibellesen sagen, Mensch, diesen Vers verstehe ich einfach nicht. Ja? Also ich muss persönlich sagen, hier muss ich meine Bankrotterklärung abgeben, ich verstehe das einfach nicht. Ja? Und wisst ihr, das ist gut so, dass wir so denken. Das ist gut so. Wisst ihr, wir leben jetzt aktuell in einer Zeit, wo wir meinen, und wir haben sehr viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu studieren. Und ich glaube, dass der eine oder andere verwechselt Wissen tatsächlich mit Erkenntnis, ja, weil Wissen ist nicht Erkenntnis. Man kann viel Wissen haben, aber nicht wirklich Gottes Erkenntnis haben. Aber wisst ihr, wenn wir auch Erkenntnis Gottes haben und dann meinen, dass wir etwas sind, dann haben wir im Prinzip noch gar nichts verstanden, können wir so sagen, ja? Weil Gott widerstrebt dem Hochmütigen. Und wenn jemand sagt, Mensch, ich habe das und das verstanden, ich habe das verstanden, ich bin schon viel, viel weiter, die anderen verstehen vielleicht das nicht, dann sind wir eigentlich in allergrößter Gefahr, weil uns diese demütige Haltung fehlt, dass wir uns persönlich als geistlich arm einschätzen. Und hat vielleicht von euch jemand eine Idee? In der Bibel wird von einer Gemeinde gesprochen, die sich selber reich gesehen hat. Wer ist das? Die Gemeinde zu Laodicea. Wir wollen das Ganze mal jetzt lesen. Nur ein Vers, Offenbarung 3, Vers 17. Da sagt Gott zu ihr, denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Das ist ja eine ganz, ganz ernste Schriftstelle. Ja? Wir lesen hier, die Gemeinde sagt, ich bin reich und sagt, ich bin reich geworden. Ja? So am Anfang, ja, ich bin zum Glauben gekommen, habe überhaupt nichts gewusst, aber dann, ja, habe ich Erkenntnis bekommen und schlussendlich meine ich, dass ich wirklich reich bin. Und Jesus muss sagen, du hast das überhaupt nicht verstanden. Und meine Lieben, da liegt so eine Tiefe drin, wenn wir uns dessen bewusst sind, was eigentlich bedeutet, wirklich ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes bedeutet ja zu sein, dass wir von Christus auserwählt sind. Ja? Von vielen, vielen Menschen, die Gott nicht dienen, sind wir auserwählt. Ist das nicht etwas Besonderes? Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Die Bibel sagt uns, dass wir sogar in dem Bild eines Priesters und eines Königs sogar gesehen werden vor Gott. Ist das etwas Alltägliches? Überhaupt nicht. Wenn wir überlegen, dass wir persönlich Erfahrungen mit Gott machen dürfen und sagen, ja, ich habe Gott erlebt, ja. Wenn wir überlegen, dass wir in der Erkenntnis wachsen und sagen, Mensch, ich weiß ja doch schon etwas. Und meine Lieben, wenn das alles auch so ist, dann muss aber unsere Herzenshaltung Gott gegenüber immer so sein, dass wir eigentlich unnütze Knechte sind. Sagt uns nicht so das Wort? Ja? Das ist genau diese Herzenshaltung, die Gott eigentlich von uns möchte. Und genau darin liegt eigentlich einerseits eine große Gefahr, ja? Dass da, wo Menschen in dem Sinne etwas wissen oder auch Erkenntnis haben, wie auch immer, man wird etwas nachlässig. Da kann man viele Beispiele anführen, ob es David mit Bathsheba ist. Ja, so nur ein Bereich, wo man das Ganze Gott ihn nicht mehr so ernst nimmt. Ja, das wird schon werden, ich weiß ja schon und ich bin ja etwas, ja, ich bin in Christo, das wird schon alles gut werden. Also da, wo wir unsere Unfähigkeit nicht wirklich jeden Tag vor Augen sehen und zu Gott kommen und wirklich ihn anflehen und sagen, Herr, ich brauche heute deine Gnade. Ohne deine Hilfe werde ich das heute nicht schaffen. Das ist eigentlich der Gedanke, den wir hier mit dieser geistlichen Armut so verstehen sollen. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Teil. Glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die Frage ist, wie bringen wir jetzt das zusammen, ja, dass die geistlich Armen das Himmelreich auch besitzen werden. Bei dem Vater unser, Da sagt der Herr Jesus zum einen, wir sollen ja so beten, dein Reich komme. Ja? Und dann sagt er aber auch das Zweite, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel auch. Und so können wir sagen, im Himmelreich geht es eigentlich so zu, dass Gottes Wille, und zwar sowohl im Himmel als auch auf Erden, mit der gleichen Präzision ausgeführt wird, ja, ich sage mal, auch hier auf Erden wie auch im Himmel. Und wenn wir das Ganze jetzt zusammenbringen, dann bedeutet es ja für uns, nur diejenigen sind in dem Sinne auch Teil des Reiches Gottes, die bereit sind, einerseits sich selber als unfähig, ja, zu sehen. Dass sie sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Die aber wissen, in allen Dingen des Lebens, mit allen Fragen, mit allen Sorgen, kann ich nur zu dem einen gehen, und zwar zu Gott, weil ich ihm vertraue. Meine eigene Kraft, die wird mir nicht helfen. Und dann der Gedanke, dass ich mein persönliches Leben eigentlich nach dem Willen Gottes ausrichten soll. Und das ist eigentlich der Gedanke, dann sind wir auch in dem Himmelreich auch drin. Wir können so sagen, glückselig, wer sich seiner völligen Hilflosigkeit bewusst ist und in allem auf Gott auch vertraut. Wir können glückselig sein, wenn wir auch, ich sag mal, als Kinder Gottes gewachsen sind, ja? Wenn wir mit Gott Erfahrungen gemacht haben, wenn wir persönlich vielleicht Krankenheilungen erlebt haben. Aber wisst ihr, das soll uns nicht irgendwie hochmütig machen, dass wir auf andere irgendwie herabschauen, sondern das soll uns umso mehr eigentlich klein machen, dass wir wissen, von uns aus können wir überhaupt nichts tun und dass wir in allen Dingen unser Vertrauen auf Gott auch setzen sollen. Wir wollen über diesen Gedanken weiter auch im Stillen nachdenken. Ja, was heißt es, geistlich arm auch zu sein? Und wollen weiter so in dieser Art und Weise Gott dienen, denn Gott sagt, wenn du so lebst, dann bist du tatsächlich glücklich. Gott segne uns. Amen.